Es gibt sie noch, die kleinen Vergnügungen. Ein Lied, ein Kuss und Radar 103,4.
Herzlich willkommen auf dem Sofa, das heißt bei Soziales, Familie und Arbeit, der Sendung von Radio Darmstadt. Wir sind heute auf dem Hessentag. Das Sofa, das virtuell, befindet sich auf unserem kleinen Stand auf dem Hessentag. Daher kann es sein, dass ein bisschen Nebengeräusche sind oder das Ganze vielleicht auch nicht so perfekt erstmal passiert. Aber trotzdem herzlich willkommen. Sie hören Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder über den Livestream im Internet unter radiodarmstadt.de. Heute geht's weiter mit der Sofa-Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Wir stellen Selbsthilfegruppen vor und Selbsthilfe ist eine ganze Bewegung, kann man sagen. Und es geht darum, dass Menschen sich einfach selbst helfen und erkannt haben, dass sie sich selber vielleicht besser helfen können als mancher Profi oder Arzt oder Therapeut. Heute habe ich Gäste von der Selbsthilfegruppe Narzissmus und toxische Beziehung. Ein interessantes Thema, worum es genau geht, werden wir gleich hören. Und deshalb bitte ich euch oder Sie erstmal sich vorzustellen oder die Gruppe erstmal vorzustellen. Persönliche Vorstellung kommt ja dann ein bisschen als zweites.
Vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Wir sind die Selbsthilfegruppe aus Darmstadt zum Thema Narzissmus und toxische Beziehung. Mein Name ist Simone. An meiner Seite ist die Tina und wir können uns gerne duzen.
Gut, machen wir so. Ja gut, worum geht es da in Ihrer Selbsthilfegruppe? Weil gut toxische Beziehungen kann man sich irgendwie vorstellen, aber vielleicht ein bisschen praktischer. Was ist das zum Beispiel?
Ja, also zu uns kommen Menschen aus toxischen, narzisstisch geprägten Beziehungen. Das kann erstmal sein, schon angefangen aus dem Elternhaus, aus der Partnerschaft, Freundschaften, Arbeitskollegen und Arbeitsbeziehungen. Und was genau toxisch ist, das gebe ich mal an die Tina weiter.
Ja, hallo erstmal von mir auch und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir haben das so ein bisschen untergliedert, einmal in die Eigenarten des Narzissmus und was überhaupt toxisch auch ist. Narzissmus ist erstmal im Sinne von Selbstliebe und Selbstwert eine ganz normale Seite der Psyche. Problematisch wird es immer erst dann, wenn es ungesund wird, wenn es die narzisstischen Anteile zu groß werden und es um eine Persönlichkeitsstörung sich handelt. Hier ist es natürlich wichtig, von unserer Seite aus anzumerken, wir sind keine Therapeuten, wir dürfen das und auch keine Ärzte, wir dürfen und können das Ganze nicht diagnostizieren. Aber es gibt so ein paar grundlegende Merkmale, die Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörungen mit sich bringen. Und das ist ein ausgeprägtes Maß an Selbstbezogenheit, ein aufgeblähtes Selbstkonzept, ein vermindertes Selbstwertgefühl, ein maßloses Bedürfnis nach Bestätigung durch andere, ganz wichtig, wenig Empathie für andere und auch für die Gefühle anderer, als auch wenig Freude am Leben.
Ja, und wann wird das Ganze toxisch? Gut, wenn es zu viel davon ist, aber es geht ja bei euch dann um Beziehung. Es geht, ihr kümmert euch ja nicht um den Narzissten und sein zu viel, sondern um die anderen Menschen, die durch ihn leiden.
Genau, um die Betroffenen geht es bei uns. Und narzisstisch geprägte Beziehungen sind immer toxisch. Aber toxische Beziehungen müssen nicht immer narzisstisch geprägt sein. Das ist immer ganz wichtig.
Was heißt narzisstisch geprägte Beziehung? Was heißt das?
Narzisstisch geprägt, da kommen diese ganzen Merkmale natürlich drin vor, die wir eben schon vorgegeben haben. Aber wie erklären wir es am besten?
Narzisstisch ist eine ganz besondere Art der toxischen Beziehung.
Ja.
Und eine toxische Beziehung kann gewisse Anteile haben, muss aber nicht zwingend narzisstisch sein. Also es kann zum Beispiel, ein Narzisst wird immer sich der Manipulation bedienen. Das kann in einer toxischen Beziehung auch vorkommen, aber trotzdem kann in einer toxischen Beziehung es einfach vorkommen, dass dieses Maß an Selbstbezogenheit, dass er einfach nur auf sich guckt, die Gefühle der anderen ihm egal sind, es kann vermindert da sein, wenn es nur toxisch ist.
Also das bedeutet, dass andere Menschen unter dem Narzissmus einer Person irgendwie betroffen sind, leiden, dass die Beziehung dadurch vorwiegend geprägt ist. Das ist dann eine narzisstisch-toxische Beziehung.
Ganz genau, so genau. Ist es.
Und finde es interessant, also vielleicht nochmal, also erst denkt man ja an Eltern-Kind oder an Partner, Partnerin oder Partner, Partner oder so. Aber ihr habt gesagt, das ist auch ein Berufsleben, im Freundes-, also ja. Es gibt noch die verschiedensten Beziehungen, die so sein können.
Genau, also es ist nicht nur das Elternhaus, Partnerschaft, Freundeskreis oder Arbeitskollegen. Es geht darüber hinaus noch, natürlich beim Arbeitskollegen vor allem oft Vorgesetzte. Der Freundeskreis, den haben wir schon. Ja, das sind so die Hauptgruppen. Ja.
Ja, das, du hast gerade was von Vorgesetzten gesagt. Also, irgendwo habe ich das mal gelesen, dass es unter Chefs der Narzissmus nicht so selten sei, sage ich mal. Ist das richtig oder ist es das Anzeichen, gibt es bestimmte Vorgesetzte oder werden Narzissten auch gern Vorgesetzte?
Natürlich, weil sie, weil da natürlich die Selbstdarstellung,
ja,
die können sie hier leben. Aber man darf es trotz allem nicht vergessen, dass ein Mensch, der sehr viel Selbstbewusstsein hat und sehr mitten im Leben steht, schon zwar ein narzisstisches Anteil hat, aber das ist nicht immer toxisch oder krank.
Ja, ihr habt ja auch eben gesagt, bei der Vorstellung von Narzissmus, das ist sozusagen einerseits ein starkes Selbstbewusstsein oder den Drang, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, selbst alles zu bestimmen, aber andererseits ein schwaches Selbstwertgefühl.
Genau.
Also das widerspricht sich ja erstmal, aber das ist so. Also der übertriebene Narzissmus, da kommt beides. Da trifft quasi dieses Wah auf ein in Wirklichkeit schwaches Selbstwertgefühl.
Ganz genau, so ist es.
Das ist sehr interessant, weil das denkt man eigentlich gar nicht so. Ja, also das sind die Eigenarten. Und euch geht es aber in der Selbsthilfegruppe um die Menschen, die in solchen Beziehungen leben.
Ja.
Also um die, die unter den Narzissten leiden, sage ich mal.
Ganz genau, darum geht es bei uns. Und das führen wir gerade noch aus ein bisschen.
Ja, also gerade wenn man mit jemandem narzisstisch geprägten in einer Beziehung lebt oder in einer toxischen Beziehung, verfolgt es gewisse Strukturen, so ein Beziehungsmuster. In der Anfangsphase kriegt man häufig das Gefühl, dass man der beste Mensch auf Erden ist, wird als Lovebombing beschrieben. Dann gibt es aber häufig, oder dieses Toxische macht dann besonders aus, dass wir Stimmungsschwankungen haben, dass Manipulationen an der Tagesordnung sind, dass es Machtspiele gibt. Das wäre dann auch zum Beispiel nochmal der Rückgriff gerade auf Arbeitsbeziehungen. Auch dort, wenn jemand der Vorgesetzte ist, haben wir häufig eine Machtposition. Funktioniert etwas so nicht, gibt es auch als Manipulationsmuster den Rückzug, dass derjenige einfach nicht mehr greifbar ist für jemand anderen. Aber es kann halt auch bis zur physischen Gewalt gehen. Wichtig ist uns auch nochmal anzumerken, in den letzten Jahren sind die Begriffe wie der Narzissmus und toxische Beziehungen bloppen immer mehr hoch. Sie werden so ein bisschen inflationär benutzt, was auf der einen Seite positiv zu sehen ist, weil einfach eine Auseinandersetzung mit einem sehr schwierigen Thema angestrebt wird. Aber es ist auch häufig so, dass sobald eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Arbeitsbeziehung schwierig wird, wird sie sofort unter diesen Stempel gestellt. Narzissmus, toxische Beziehung, wird vielleicht abgebrochen und die Beziehungen erhalten gar keine Chance mehr zu wachsen.
Ja, vielen Dank. Wir kommen gleich zu zwei persönlichen Erfahrungsberichten. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Eine Sendung mit der Selbsthilfegruppe Narzissmus und toxische Beziehungen. Und nun habt ihr mir zwei Geschichten von euch selber versprochen und ich bitte euch mal zu erzählen.
Ja, also ja, das ist immer ein guter Einstieg, die eigenen Geschichten. Und meine Geschichte ist diese, dass ich aus einem toxischen Elternhaus komme und früh gelernt habe, sehr sensibel mit diesem Thema oder auch mit dieser Problematik umzugehen. Bin dann im Anschluss von meinem Elternhaus auch in viele problematische Beziehungen geschlittert.
Was heißt denn toxisch? War das sehr streng oder das klingt toxisch oder feste Regeln oder nicht empathisch? Was?
Ja, da kann man auch schon nicht empathisch mit reinzählen. Ich sage deshalb toxisch, dass, da wir keine Ärzte sind und die Diagnosen nicht stellen können. Ja, die Empathie hat gefehlt. Ich glaube, wichtige Säulen, die für ein Kind wichtig sind. Dieses Urvertrauen, das bekommt man einfach hier nicht mit. Und das ist natürlich für Kinder dramatisch und zieht sich letztendlich durch das ganze Leben und durch jede Beziehung. Und im Anschluss ans Elternhaus bin ich dann auch in viele problematische Beziehungen geschlittert. Ich habe eigentlich alles kennengelernt. Ich wurde eingesperrt, ich wurde geschlagen. Ich habe alle Abgründe an Beziehungen kennengelernt, bin aber eigentlich trotz allem immer recht früh auch ausgestiegen dann. Aber die nächste problematische Beziehung stand schon vor der Tür. Bis ich irgendwann beschlossen habe, dem Ganzen ein Ende zu setzen und überhaupt erst mal drüber nachzudenken, was in meinem Leben passiert. Und dann sind mir viele Lichter aufgegangen. Ich habe Therapie gemacht, alles, was dazugehört. Habe mich natürlich, was ganz wichtig ist, auch selbst reflektiert. Nur selber kann man sich verändern, dass das Leben besser wird. Man kann keinem die Schuld geben, man kann es keinem in den Schoß legen, man muss selbst da rauskommen. Und wie das alles geschehen war, ich bin auch sehr lange allein geblieben, ich hatte keinen Partner an meiner Seite. Dann dachte ich so, und jetzt suche ich mir eine Selbsthilfegruppe. Die gab es aber leider nicht. Und so kam die Idee, in Hessen die erste zu gründen zu diesem Thema. Und das war 2019. Und heute lebe ich in der, würde ich sagen, ersten gesunden Beziehung in meinem Leben auf Augenhöhe. Und und habe es für mich geschafft. Was nicht heißt, dass man nicht immer wieder auch ganz schwache Momente im Leben hat, wo auch vieles wieder zurückkommt und neu aufgerollt wird. Aber im Großen und Ganzen habe ich meinen Weg gemacht, was vielleicht vielen gar nicht möglich ist. Denn wenn man es nicht erkennt und nicht aussteigt, heißt es, ein Leben lang in diesen Beziehungen zu leben.
Ein bewusster Ausstieg und Erkenntnis ist nötig. Ja. Und wahrscheinlich jetzt auch ein, ich sag mal, aufmerksames Leben auch.
Das und natürlich, was jetzt ganz, ganz wichtig ist.
Wenn du in eine Beziehung eingehst, da passt du sicher mehr auf als früher, ob da nicht. Denn es ist ja so, wir selber als Menschen haben ja bestimmte Eigenarten an uns, die man auch nicht so ohne weiteres wegschieben kann.
Heute kann mir das gar nicht mehr passieren.
Ah ja.
Heute rieche ich die Ansätze schon. Wenn derjenige vor mir steht, gehen bei mir die Lampen schon an, wenn ich weiß, da stimmt was nicht, das geht ganz schnell. Mhm. Ich könnte, glaube ich, heute in so eine Beziehung gar nicht mehr rutschen. Dazu habe ich zu viel Eigenarbeit geleistet.
Wunderbar.
So. Ich gebe mal weiter.
Ja, bei mir ist es so, dass ich aus einer toxischen Partnerschaft komme, wo ein Kind mit drin ist. Und ich hatte das große Glück, als ich mich 2019 getrennt habe, dass Simone die Selbsthilfegruppe gerade gegründet hat, am Gründen war. Ich war dann Mitglied vom ersten Tag an und meine Situation hat nach der Trennung nochmal so schlimme Facetten angenommen, dass ich auch noch mehr, also immer mehr in die Selbstreflexion gegangen bin, sehr viel an mir gearbeitet habe, überhaupt meinen Selbstwert mal reflektiert habe, was bin ich mir wert, um mich weiterzubilden. Ich habe dann noch in dem Bereich beruflich was gemacht, sodass es irgendwann dazu kam, dass ich mit in die Gruppe rein bin, als dass wir das zusammen so ein bisschen übernommen haben. Und ich würde auch sagen, ich habe in dieser Beziehung, in dieser Partnerschaft fast alle Facetten von psychischer über physische Gewalt erfahren. Allerdings, wenn Kinder mit im Spiel sind in solchen Beziehungen, ist es leider Gottes häufig der Fall, dass gerade nach einer Trennung es noch schlimmer wird. Bei uns ging das Ganze so weit, dass trotz der Gewalt, die stattgefunden hat, mein Kind inzwischen bei seinem Vater leben muss und nicht bei mir leben darf, weil unsere Bindung zu stark ist. Und dieses Toxische, diese Manipulationen, die ich schon während der Beziehung erfahren habe, die ziehen sich durch das ganze System durch. Also da werden einfach noch so viele Menschen mit manipuliert, dass man an vielen Stellen vom logischen Denken her überhaupt nicht mehr mitkommt.
Die Bindung zu stark, Ihre Bindung zum Kind oder... Ach so, ist doch schwer. Ihre Bindung zum Kind ist zu stark. Oder was ist da zu stark, dass Sie nicht mit Ihrem Kind zusammenleben dürfen?
Ich habe immer darauf geachtet, dass ich mein Kind wertschätzend und respektvoll erziehe. Dass wir haben einen Umgang miteinander, ja, der wirklich von Respekt geprägt ist. Und mein Kind hat sehr viel leider Gottes in der Beziehung schon mitbekommen und wollte bei seinem Papa nicht übernachten. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass man mir seitens des Systems unterstellt hat, dass ich ihn manipuliere gegen den Vater. Mhm. Und das wurde ganz hart abgestraft tatsächlich. Und es wird auch seitens des Systems wirklich so beschrieben, dass weil mein Kind bei mir leben möchte und wirklich diesen Wunsch so sehr hegt, bei mir zu sein, der Kontakt zwischen uns möglichst nicht gefördert werden soll.
Das System ist ein Familiengericht, oder?
Nicht nur. Okay. Familiengerichte, Jugendämter, Institutionen, die damit arbeiten.
Gut, können wir jetzt nicht, wir haben es gehört. Hört sich schlimm an, aber wir können da weiter nicht nachbohren. Ist leider so. Vielen Dank erstmal. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Heute in der Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Die Selbsthilfegruppe Narzissmus und toxische Beziehungen. Wir haben jetzt persönliche Berichte gehört. Ja, was bietet denn jetzt die Gruppe Ihnen und auch anderen Menschen, die da kommen? Gerade im ersten Bericht und auch bei Ihnen in beiden Berichten wurde ja klar, dass diese Selbsthilfegruppe viel geholfen hat, also wirklich eine Hilfegruppe war für Sie beide. Wie kommt das? Wie kann die Gruppe helfen?
Die Gruppe bietet den betroffenen Menschen Aufklärung zu den Themen erstmal, um überhaupt auch zu verstehen, welche Merkmale bringen narzisstische oder toxisch geprägte Beziehungen mit sich. Es findet ein offener Austausch unter den Betroffenen statt und Betroffene aus solchen Beziehungen haben häufig das Gefühl, dass andere gar nicht verstehen, was sie da erzählen und was sie erlebt haben, weil das manchmal ja wirklich so perplex ist, so nicht nachvollziehbar vom logischen Denken her, dass einfach dieser Austausch in der Gruppe unter Betroffenen bedeutet, dass man auf Verständnis stößt, dass man 15 Leute, die da sitzen, kopfnickend sitzen sieht und die Gruppe bietet den Betroffenen auch einfach die Möglichkeit, sich selbst und ihre Muster in Beziehungen zu reflektieren.
Mhm. Und wie ist so die Mischung, sind das mehr Partnerbeziehungen, Familienbeziehungen, Berufsbeziehungen oder vielleicht auch die Altersgruppe, ist das so ein bisschen, gibt es da, oder ist das bunt gemischt, kommen auch 60-Jährige?
Es ist bunt gemischt.
Ah ja.
Und wir haben, also es ist auch nicht, dass es irgendwie mehr Frauen zu uns verschlägt oder mehr Männer. Wir sind wirklich bunt gemischt, tatsächlich.
Das finde ich auch interessant oder eigentlich gut, weil es gibt ja, vielleicht ist das ein Vorurteil, es heißt ja immer, Frauen reden eher über ihre Probleme oder öffnen sich eher, Männer fressen das eher rein, in sich hinein.
Können wir so nicht bestätigen. Vielleicht, ja, mach.
Vielleicht am Anfang. Am Anfang war es doch sehr frauenlastig.
Mhm.
Aber inzwischen sind die Männer im Vormarsch und wir haben Gruppentreffen, wo die Männer uns sogar übertreffen. Und altersmäßig haben wir wirklich von ganz jung bis ins hohe Rentenalter alles bei uns.
Ah ja. Wie kommen denn die Leute? Es gibt ja, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, nicht viele dieser Gruppen oder noch nicht viele zu ihrem Thema und sie haben einen sehr großen Einzugsbereich, gell?
Das stimmt, ja, weil zum Beispiel eine Großstadt wie Frankfurt keine Gruppe bietet, aber auch in Richtung Wiesbaden und Mainz ist keine, die verschlägt es dann zu uns. Und ja, sie kommen zum Teil natürlich über Öffentlichkeitsarbeit, wie heute hier, über Zeitungsartikel, die es immer mal wieder gibt. Sie kommen aber auch ganz einfach über Google und den Paritätischen Wohlfahrtsverband zu uns.
Mhm.
Natürlich die sozialen Medien, Facebook, Instagram, wir haben eine Homepage. Und ganz oft ist es auch Mundpropaganda inzwischen schon. Es gibt uns jetzt ein paar Jahre und dann werden wir schon weiterempfohlen.
Und wie läuft das? Treffen Sie sich dann wie oft treffen Sie sich? Treffen Sie sich auch ein bisschen länger, wenn die Leute schon von weit kommen? Ist vielleicht nicht so das übliche 2-Stunden-Rhythmus. Wie läuft das so?
Also wir treffen uns alle 14 Tage, knapp 3 Stunden, das ist schon eine Zeit. Und außerhalb, nur in den Ferien treffen wir uns nicht, haben aber auch immer wieder drumherum noch Veranstaltungen oder Treffen, die wir zusätzlich anbieten.
Jawohl. Sie hören Radio Darmstadt, Soziales, Familie und Arbeit. Heute mit der Selbsthilfegruppe Narzissmus und toxische Beziehung. Wir haben eben über eure Gruppe und was ihr da so macht, wie Leute die Gruppe erleben, wie ihnen in der Gruppe geholfen wird. Was gibt's denn noch oder was gibt's für Hilfsmöglichkeiten für Betroffene jetzt vielleicht nicht nur in die Gruppe kommen und sich unterhalten, sondern was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Also die Gruppe ist schon mal das Allerwichtigste. Denn wenn die Gruppe kommt, der erlebt ein Grundverständnis, das er so nirgends bekommt. Denn sie nehmen Platz und sie wissen sofort alle, um was es geht und fühlen sich sofort verstanden. Das ist schon mal das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Es wird nicht nur zugehört, es wird ganz oft auch motiviert. Es müssen viele Taschentücher verteilt werden am Anfang. Es wird viel getröstet. Einfach da sein. Aber natürlich unterstützen wir auch mit Adressen. Ob das Psychotherapeuten sind, Anlaufstellen, ganz spezielle Frauenhäuser etc., Wildwasser. Es gibt da ganz viele Bereiche. Es kommt immer dann auf die Problematik an.
Ihr habt ja selbst gesagt, ihr könnt ja keine Therapie anbieten. Habt ihr da sozusagen auch Psychotherapeuten, die ihr empfehlen könnt? Ihr müsst das jetzt nicht hier machen, sondern nur für die Menschen in der Gruppe gibt es. Also, weil ich bin ja bei der Selbsthilfegruppe Psychose-Seminar und da ist manchmal, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich mit den. Also es gibt solche und solche und solche. Und daher ist wichtig, dass man vielleicht sagen kann, hier dieser Therapeut, diese Therapeutin, die kennt sich aus, die hat Verständnis, die hat Empathie, die kann euch helfen.
Ja, also wir haben Adressen. Wir beide haben ja selbst auch die Thematik oder unsere Thematik therapeutisch aufgearbeitet. Diese Adressen stehen natürlich schon mal zur Verfügung. Mhm. Aber es ist auch so, dass der Therapeut immer zu demjenigen passen muss. Also natürlich muss sich jeder, also wir können zwar Adressen rausgeben, aber es muss trotzdem ja, wenn man dann in die Therapie geht, das Gefühl entstehen, das passt, das stimmt, mit dem kann ich arbeiten. Und ja, da kommt es natürlich dann auch mit drauf an. Das heißt, wir können natürlich nur unterstützend Adressen rausgeben. Zum einen müssen die Betroffenen selbst tätig werden und zum anderen muss es dann auch zwischen Therapeut und dem Betroffenen stimmen und passen.
Das ist ja eine Erfahrung, die einfach für alle Menschen gilt, die eine Therapie möchten. Also das erlebe ich auch, dass und ermutige auch immer die Leute, wenn was nicht stimmt, dann lasst, geht zum anderen. Das nützt nichts, hier zu sagen, ich bin jetzt mal bei dem, das gefällt mir nicht, das hilft mir nicht. Das ist halt sehr individuell.
Also wir haben ganz speziell in dem Bereich vor allem eine Coaching-Anlaufstelle. Das wäre dann nicht therapeutisch. Das ist natürlich dann auch immer, können wir immer nur empfehlen. Wir können, das muss wirklich jeder Betroffene für sich sehen. Aber dieser Coach hat einfach sehr große Erfahrungen im Bereich Narzissmus und kann da für eine große, dass die Betroffenen sich da wirklich aufgehoben fühlen und unterstützt fühlen, dafür sorgen. Und da sind schon Adressen und Möglichkeiten, die wir haben, aber immer nur als Empfehlung.
Mhm. Wie ist denn eure Erfahrung jetzt in dem, wie hast du gesagt, 4 Jahren, ungefähr 4-5 Jahren Gruppe, Motivation zum Ausstieg, hat das in der Regel geklappt oder gab es auch Menschen, die das nicht so gut hingekriegt haben?
Ja, also da muss man mal ganz klar sagen, es kommen Betroffene und gehen auch wieder, die es einfach nicht schaffen. Ja. Es gibt Betroffene, die brauchen 5 bis 15 Anläufe zu gehen. Und es gibt auch welche, die harren weiter in der Beziehung aus. Ja. Ganz wichtig ist, dass letztendlich nur besser werden kann, wenn man aussteigt. Und zwar diese Beziehung abbricht. Und zwar komplett.
Ja, ja,
in allen Bereichen abbricht. Das ist dieser No-Kontakt ist eigentlich Voraussetzung, dass man es schafft, da komplett rauszukommen. Aber es gibt alles. Es gibt wirklich, die einen schaffen das nach einmal, die anderen nach 15 Mal erst.
Ja, 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 sicher. Weil das ist ja, diese Beziehung, das ist ja etwas sehr Festgefahrenes. Und Sie haben ja auch gesagt, oder ihr habt auch gesagt, auch die Betroffenen haben sozusagen ihren Anteil dabei, dass sie durch ihre Persönlichkeitsstruktur, dadurch jahrelange Erfahrungen einfach, da kann man wahrscheinlich nicht einfach sagen, ich rauche mit, oder ich höre mir so wie ein erfahrener Raucher, der kann auch in der Regel nicht einfach sagen, ab morgen wird nicht mehr geraucht.
Ja, das ist schon geht nicht das ist so. Sehr ähnlich, das ist auch ein Suchtproblem.
Ja.
Und wir haben immer die Problematik natürlich auch, wenn es Partnerschaften mit Kindern sind, dann dann funktioniert dieses No-Contact nicht zwingend, weil einfach die Kinder da sind, das Kind, die Kinder und man eine Kommunikation irgendwie noch stattfinden lassen muss. Und das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, als wenn man irgendwie eine Partnerschaft beendet ohne Kinder. Also das ist, auch da sehen wir andere Schwierigkeiten, andere Beratungssituationen. Deshalb, man muss das im Prinzip immer, bei jedem Betroffenen ist die Situation anders. Man kann nicht sagen, das läuft so oder so ab.
Narzissmus und toxische Beziehungen, um diese Selbsthilfegruppe geht es jetzt und jetzt um Formen des Narzissmus.
Bei den Formen des Narzissmus unterscheidet man hauptsächlich zwei Hauptformen. Das ist der grandios narzisstische, der ist extrovertiert und offen. Und der vulnerabel narzisstische, der ist eher so introvertiert und verdeckt. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen der schwerere Typ, der schwerer zu entdeckende Typ, weil der grandios narzisstische einfach wirklich die Muster des Narzissmuses, der Großartigkeit, der Bewunderung, die er braucht, nach außen offen trägt und man kann sie relativ gut sehen. Der vulnerable Narzisst ist eher so, dass er dass man ihn eher mit einem negativen Selbstwertgefühl verbindet und sich der Narzissmus oder diese narzisstischen Merkmale, die wir vorhin benannt haben als Eigenarten, hinter einer selbst unsicheren, schüchternen und empfindsameren Fassade verstecken. Und das macht es so ein bisschen schwieriger zu erkennen, dass da vielleicht auch Formen des Narzissmus dahinter stecken. Aber trotzdem hat auch dieser vulnerable Typ die typischen narzisstischen Merkmale wie Größenfantasien, Egozentrik, eine sehr große Kränkbarkeit und die mangelnde Empathie, die eigentlich jeden prägt.
Bei dem ersten Typ kann ich mir eher vorstellen, wie er jetzt andere Menschen beherrscht und sozusagen für sich leben lässt. Bei dem anderen weniger, aber der kann das auch, vielleicht auch auf einer anderen Schiene sozusagen, auf einer äußerlich liebevolleren Schiene oder so, oder wie läuft das?
Ja, der ist so ein bisschen, man mag vielleicht meinen, erstmal so ein bisschen besser in die soziale Gesellschaft, in die sozialen Strukturen integriert. Aber meistens sind die sehr große Meister darin in den Manipulationen.
Ah ja.
Und das ist dann nicht so dieses übertriebene Ich bin's, sondern eher so dieses, häufig auch dieses eher Ich bin das Opfer von all dem. Und dann aber die Manipulationen dahinter.
Und wahrscheinlich ist es ja gar nicht so einfach, immer für betroffene Menschen das so richtig zu erkennen, oder?
Nein, also ich glaube, solange man in einer Beziehung steckt, ist es sehr schwer, gerade wenn es um verdeckten Narzissmus, um den vulnerablen Typen geht. Häufig hat man das Gefühl in den Beziehungen, und das ist das auch, was die Betroffenen immer wieder berichten, dass es stimmt was nicht und es ist doch nicht normal. Aber man kann es eigentlich gar nicht greifen, man kann es irgendwie nicht deuten. Das kommt häufig erst dann, wenn man es wirklich geschafft hat, sich zu trennen, den Ausstieg geschafft hat und sich mit dem Thema immer mehr auseinandersetzt, man sich mit sich selbst auseinandersetzt, mit seinem Selbstwert, um dann zu erkennen, was da irgendwie eigentlich doch schief lief.
Ja, und das ist jetzt nicht euer Ding, aber können solche Menschen auch von ihrem Narzissmus irgendwie runterkommen oder ist das in der Regel nicht möglich?
Ja, also erstmal vielleicht noch zu dem Punkt vorher. Es gibt auch Mischformen. Das ist häufig, also es ist nicht so, dass es der eine oder der andere Typ ist, sondern es gibt auch Mischformen. Und häufig ist es auch so, dass nicht nur die narzisstische Persönlichkeitsstörung eine Rolle spielt, sondern vielleicht andere Persönlichkeitsstörungen mit da reinkommen. Deshalb, wir sind keine Therapeuten, wir können dieses nicht übernehmen. Es gibt Therapiemöglichkeiten, aber auch das liegt einfach nicht in unserem Bereich.
Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt, Selbsthilfe auf dem Radar. Wir haben die Gruppe, Selbsthilfegruppe Narzissmus und toxische Beziehungen unter uns. Gibt es noch was, was ihr Wichtiges rübergeben möchtet, bevor ihr eure Kontaktadresse sagt und so weiter?
Ja, vor allen Dingen ist es wichtig, dass man sich traut, dass man sich eingesteht, in welcher Beziehung man ist und einfach den ersten Schritt macht. Und der erste Schritt kann gerne zu uns sein. Wie es dann weitergeht, das sieht man einfach, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Gut, wo trefft ihr euch? Ihr habt schon gesagt, jede 2 Wochen für so 3 Stunden und dann am besten die Internetadresse. Das ist im Moment das Praktischste. Genau. Eine Telefonnummer sich zu merken, ist schwieriger.
Ja, also wir treffen uns, wie gesagt, das hatten wir ja schon alle 14 Tage. Montagsabends und am besten gebe ich mal die E-Mail-Adresse und die Homepage durch. Die E-Mail-Adresse ist darmstadt-narzissmus@gmx.de oder aber man geht über die Homepage und die lautet www.narzissmus-darmstadt.de.
Sagst du einfach nochmal. Also, beides nochmal, das ist ganz gut.
Die E-Mail-Adresse.
Beide.
darmstadt-narzissmus@gmx.de und die Homepage www.narzissmus-darmstadt.de.
Und wo trefft ihr euch an?
Wir treffen uns in Darmstadt am Heiligen.
Ah ja, okay. Aber die Menschen, die sich bei euch melden, denen die, könnt ihr das ja genau beschreiben.
Genau, die bekommen...
Das müsst ihr jetzt nicht.
Das geben wir eigentlich auch erst dann so richtig bekannt, denn man muss immer ein bisschen aufpassen. Man darf nicht einfach zu uns kommen, da muss schon ein paar...
Das verstehe ich gut. Herzlichen Dank, dass ihr bei Radio Darmstadt da wart.
Wir bedanken uns.
Bitteschön und ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Arbeit, die vielleicht auch nicht nur problematisch ist, aber auch ein bisschen Spaß macht, denke ich. Das ist eigentlich bei allen Gruppen so, diese beiden Seiten.
Wir haben uns immer unseren Humor bewahrt und der ist auch manchmal ein Retter.
Sie hörten Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Heute mit der Selbsthilfegruppe Narzissmus und toxische Beziehungen. Diese Sendung wird ein paar Mal wiederholt. Einmal heute Abend um 23 Uhr, dann morgen um 10 Uhr und um 16 Uhr. Ich habe das, glaube ich, richtig gesagt. Die Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar wird auch fortgesetzt. Die nächste Sendung ist am 4. Juli, am 4. Juli mit der Angehörigengruppe, Angehörige von psychisch erkrankten Menschen und mit Menschen, deren Angehörige in der Forensik sich befinden. Das also am 4. Juli um 17 Uhr wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Pollack. Ich werde jetzt auch den Hessentag verlassen und Sie können aber noch ein paar Tage Hessentagsradio von Radio Darmstadt hören. Bleiben Sie dran.